theatrisch durch Burgtheater, dass die Dynastie der Hörber, Hörbiger Wesselis, beziehungsweise die Stammherren und deren Verhalten im Dritten Reich kritisiert hat. Mir wesentlich sind drei Dinge, die Niederlage, die sie da erlitten hat, das ist nicht nur eine, die sich in der Kronenzeitung manifestiert hat oder sonst etwas, sondern mit der haben in einer gewissen Weise wir in vielen Anführungszeichen als Publikum immer noch zu tun. Das heißt, diese Filme, diese Unterhaltungsfilme der 50er Jahre, denen Jelinek vorwirft, dass sie die Nazi-Ästhetik im Plot und in der Darstellung fortsetzen, die laufen immer noch am Samstagnachmittag. Ich sehe die vom Laufband aus, ohne Ton. Aber die sind da. Und wenn sie da sind, dann werden sie wohl auch angenommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, die sie sich stellt, und das ist eine Frage, die immer noch unbeantwortet ist und die aber diametral läuft gegen unseren Kunstdiskurs, ob nicht das Konzept Kunst bereits etwas, die Anführungszeichen setze jetzt der Ich, etwas Faschistisches in sich hat. Ja? Das ist eine Fragestellung eben aus den 80er Jahren, eine Fragestellung aus jener Zeit, wo von H.C. Atmann, Manifest des poetischen Akts, jeder Mensch kann Künstler sein, über Josef Beuys, sozusagen alles ist Kunst, bis zu Andy Warhol, eben gerade das, was im Alltag ist, ist Kunst, und das ist dann mit einer ironischen Komponente versehen worden, und der Jeff Koons hat den Affen von Michael Jackson in Porzellan gegossen und ähnliches. Das sind alles Antworten auf das 19. Jahrhundert-Konzept von Kunst. Also das Konzept vom Künstler als dem, der tiefer sieht, der ein Vorbild ist, der eine auratische Existenz hat auf der einen Seite, und auf der anderen Seite von Kunst als dem übergroßen Erkenntnisinstrument. Und das ist ein Gedanke, den werden Sie, wenn Sie die 1700 Seiten von Jelinek.com durchforschen, den werden Sie nie finden. Also alles das, was Thomas Bernhard seine Helden so gerne sagen lässt, dass ihm Kunst das Leben erleichtert oder dass ihm die philosophische Betrachtung etwas erleichtert, das sind keine Gedanken, sondern das sind im Gegenteil Gedanken, die Sie an diesem simplen Widerspruch zwischen der großen Kunst der Paula Wessely, die ihr, glaube ich, als ausführender Künstlerin bewusst ist, und ihrem politischen Verhalten sozusagen thematisiert,
gestanden wird. Sehen die Leute sich nicht.
Man kann mit diesen Widersprüchen auf eine sehr verschiedene Art und Weise umgehen. Der amerikanische Gesellschaftskritiker Christopher Lash hat den Umstand, dass sozusagen die großen fortschrittlichen amerikanischen Politiker und Intellektuellen alle große Schulreformer sind, die aber gleichzeitig die eigenen Kinder in Privatschulen schicken, was Tony Blair auch getan hat, und man kann wahrscheinlich noch näher gehen. Dahingehend verarbeitet, dass er die Elite gescholten hat. Ja? Und gesagt hat, die Elite denkt sozusagen doppeldeutig, die Elite verrät das Volk. Man kann aber auch sagen, dass eben das Konzept, das dahinter steht, das Konzept der Elite und das Konzept der Egalität eines des 19. Jahrhunderts ist. Und das geschieht hier bei Jelinek mit dem Konzept Kunst. Das ist also eine Frage, die eigentlich immer noch im Raum steht und die in der Diskussion sehr stark von den Folien, vor denen sie arbeitet, verdrängt wird. Irgendwie ist das typische Jelinek-Leserin-Effekt, dass man sich an den plakativen Aussagen über die Befindlichkeit der Frau oder ihre Möglichkeiten zum Glück oder zur Gleichwertigkeit mit dem Mann festhält, während man die Art, wie sie das formuliert, und was sie formuliert, ist ja häufig, vor allem wenn es nacherzählt wird, einfacher Common Sense. Ja? Das liest sich ja in einem Leitartikel aus den 70er Jahren eh fast genauso, während diese Art unter den Tisch fällt. Und das ist eine untergründige Auseinandersetzung mit dem Konzept Kunst, eine Auseinandersetzung, die zurückgreift auf die, und das bitte ich Sie ernst zu nehmen für Ihr Verstehen von Jelinek, die zurückgreift auf die Avantgarde der 20er Jahre, die zurückgreift auf die Lautgedichte von Schwitters und Ähnliches, aber weiß, dass diese Avantgarde erstens tot ist und zweitens weiß, dass diese Avantgarde hier in Österreich praktisch, obwohl Raoul Rossmann in Tirol eine Zeit gelebt hat, praktisch nicht heimisch geworden ist, dass wir dafür aber Nestroy haben, der in einer gewissen Weise etwas nicht Unähnliches getan hat. Und die Frage, ob das so ist und wie das läuft, das ist eine Frage, die in dem System Jelinek sozusagen noch unbeantwortet ist. Ja, also wir sprachen von der Folie und von dem großen weiblichen Blues, der hier gesungen wird. Ein Bestandteil dieses Blues ist der Prosatext. O Wildnis, o Schutz vor ihr, 1986 erschienen. Der Titel spielt an auf ein Drama von Eugene O'Neill. O Wilderness. Eugene O'Neill war in den 50er Jahren ein viel gespielter, auch im deutschen Sprachgebrauch viel gespielter amerikanischer Dramatiker. Übrigens war der Darsteller für diese gebrochen majestätischen Eugene O'Neill-Männer Attila Hörbiger. Also der hat ihn zum Beispiel wie Fast ein Poet mit Judith Holzmeister am Burgtheater gespielt. Das ist ja sehr, sehr schwer zu lesender und schwer zu bearbeitender Text. Übrigens auch ein sperriger und schwer verkäuflicher Text. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Erstausgabe noch immer in der Buchlandung herumgekullert ist, nach praktisch über 20 Jahren und einem Nobelpreis. Es sind drei filmskriptartige Teile, Außentag, Innentag, Außennacht. Die Abschnitte sind unabhängig, sie kommentieren die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zur Natur, auch mit dem Grünen, die damals bei Jelinek begonnen hat. Das ist eine sehr anti-Rousseauianische, wenn ich jetzt Rousseau ein bisschen vereinfache, Auseinandersetzung. Natur ist böse, aggressiv, kämpferisch, ein Reich des Überflusses, wo das Tüchtige überlebt. Es ist ein Text, der auf den Gegensatz zwischen stonisch oder dionysisch, also dem Erdverbundenen und dem Grenzüberschreitenden und dem Apollinischen anspielt. Es gibt wohl eine Narration, die erschließt sich erst nach längerer Lektüre, man könnte sagen, nach einer Obduktion am lebenden Sprachkörper. Mein subjektiver Leseeindruck war, dass hier die Art zu erzählen auch die Frage stellt, ob Sprache überhaupt auf logische Komplexität orientiert ist. Also ob sie nicht, und das ist jetzt nicht zufällig, dass das hier thematisiert wird, ob sie nicht auch einen Rest von Natur in sich hat. Also ob nicht in diesem Produkt unserer Kultur der Sprache sozusagen ein animalisches Relikt ist. Sie wissen, Lucrez sagt in seinem Lehrgedicht De Rerum Natura, wenn ihr die Natur bei der Tür hinauswirft, dann kommt sie beim Fenster wieder herein. Also Natur erfasst sozusagen alles. Nicht? Das sind diese zugespitzt, diese zwei Positionen. Die eine sagt, was wollt ihr Natur schützen? Der alte Heer, von dem es nur mehr 122 Stück gibt, der hat sich seit der Industrialisierung schon fünfmal mutiert. Und der ist genauso ein Naturprodukt, wenn er zu den Müllstätten kommt und sich dort sein Essen holt. Und die anderen, die sagen, es ist das Ziel der Zivilisation, die Natur
von welchen Stücken redet er?
Auszubringen. Es gibt eine Figur, die wir bereits kennen, das ist der Erich aus den Liebhaberinnen, der begegnet im ersten Teil eine Kaufhauskönigin, die wir, wenn wir die Seitenblicke sehen, vielleicht erkennen. Oder wenn wir 86 die damals noch nicht existenten Seitenblicke erkannt haben und dessen Managerin, die ihn anflirtet, das ist wichtig, ein begehrter Mann, der aber arbeitslos ist und der von der Frau mit den Kindern verlassen wurde. Das ist die reale Geschichte des Vorbildes der Paula aus den Liebhaberinnen. Und dieser Erich tut etwas Interessantes, er fantasiert sich nämlich eine neue Sprache. Er wird von der Dichterin Eichholzer erwartet. Das ist eine Lyrikerin und die Witwe des wichtigsten österreichischen Philosophen. Sie schreibt Naturlyrik und ist eine alte und begehrende, nämlich den Erich, Frau, über die werde ich noch ein bisschen was sagen. Und im dritten Teil sind die Herrschenden, die Herren, auch der Natur. Unser Erich flüchtet vor den Zudringlichkeiten der Managerin und aus Versehen erschießt ihn der Leibwächter der Kaufhauskönigin. Das spielt dort, wo die Jelinek ihr Bauernhaus hat, vom Großvater. In der gleichen Gegend spielen übrigens auch die Kinder der Toten. Dieses Milieu ist für sie sehr wichtig. Darauf hat mich eine von Ihnen schon hingewiesen, dass dieses Vorglobalisierungsmilieu in bestimmten Teilen der Steiermark noch existiert. Es ging der Autorin sehr schlecht, während sie diesen Text verfasst hat. Es war, wie ich Ihnen schon gesagt habe, kein Erfolg, aber wichtig als ein Bruch mit herkömmlichen Erzähltechniken, als die Entwicklung einer persönlichen Kunstsprache und als das erste Mal des Hineinnehmens dieser kommentierenden Autorin, die wir seither manchmal auf einer Seite zweimal und manchmal auf 100 Seiten nur einmal haben. Das heißt, der Autorin, die sozusagen eingreift in unsere Rezeption und die das, was wir uns vielleicht unter dem Text vorstellen, kritisiert oder bekräftigt oder ironisiert. Es ist das ein sprachlich sehr ausufernder Text mit assoziativen Verbindungen, mit Austriazismen, Polyphon und ein Text, da liegt vielleicht jetzt Ihre Verbindung zu Karl Kraus drinnen, der sich sehr intensiv mit der Phrase auseinandersetzt. Der Unterschied scheint mir darin zu liegen, dass für Kraus die Phrase etwas war, was den Gedanken tötet, ein Zeichen eines Konformismus im Ungeistigen. Jelinek ist um einiges sorgfältiger. Der Unterschied zum Gemeinplatz ist nicht ganz klar und dass ihre Figuren Gemeinplätze reden, das haben wir ja, glaube ich, schon bis zum Überdruss vorgeführt. Phrasen sind allgemein akzeptierte, bedeutungstragende und zeitweilig kohärente Sprachgebilde, das ist neutral. Die Phrase ist gefährlich, das teilt sie mit Kraus, aber das Gegenteil einer Phrase oder eines Gemeinplatzes kann genauso gefährlich sein. Das ist wichtig, weil diese sprachliche Operation schneidet sozusagen auch für das Denken den Utopismus ab. Also die Unterdrückung ist schlecht, aber die Nichtunterdrückung kann genauso gefährlich sein. Die Selbstständigkeit der Frau wird von den Männern bekämpft und ist schlecht in Nora, aber sie liefert die Frauen der Einsamkeit aus und damit den bösen Gendarmen in Gier. Neue Schreibtechniken haben vor allem der Phrase einen ganz geänderten Stellenwert gegeben. Sie wissen, was die Écriture-Automatique ist. Das ist ein im Surrealismus entwickeltes Verfahren, das man mit künstlerischer Intention aufschreibt, was einem einfällt. Ja, also die Surrealisten haben das wirklich in Gruppenrudeln gemacht und haben etwa Écriture-Automatique-Gedichte geschrieben. Ja? Max Ernst hat aufgeschrieben, die blaue Blume beißt den Esel in die Wade, hat den Zettel geknickt und hat ihn an Salvador Dalí weitergegeben, der geschrieben hat, der Faschismus ist eine Technik des Missverständnisses, und das geknickt hat und das Eduard gegeben hat, hat dann auch etwas Entsprechendes getan. Und das ist eine Attacke gegen den Sinn und gegen die konformistische Idee, die im Sinn drinnen liegt. Und noch einmal und wiederum, das ist etwas, womit Nestroy in einer ungeheuren Weise gearbeitet hat und womit eine ähnliche Figur, nämlich der nicht zu unterschätzende und von Bert Brecht gefeierte Karl Valentin. Valentin, man sagt ja auch nicht Vogel, steht der so zu sagen. Karl Valentin, den Sie überall im Ramsch kriegen, eine wirkliche Meisterschaft an den Tag gelegt hat. Sie bekommen das auch auf CD, hat mit seiner Partnerin Lilo Karlsbad viel gemacht. Und wenn Sie sich nur einmal den Buchbinder Warninger anhören, ja, wie der Buchbinder Warninger Firma versucht, die gebundenen Akten in der Firma abzuliefern. Da haben sie auf eine kabarettistische und auf eine massenkulturelle Weise den Versuch, aber zeitgleich zu den Experimenten der Avantgarde. Also zeitgleich zum Cabaret Voltaire, wo die Dadaisten sich in Zürich bewegt haben, diese Zerstörung von Sinn massenkommunizierbar zu machen. Dieses sich vertrauensvoll der Sprache überlassen, das Karl Kraus uns nahelegt, und sich von der Sprache leiten lassen, das ist eben genau der Punkt, wo sie ihm implizit widerspricht, fördert einfach den Konformismus. Also es gibt immer noch ein Engagement des Schriftstellers und eine damit erfundene Pflicht, aber im Feld der Bekämpfung der Phrase ist diese Pflicht eben auch bereits eine Phrase geworden. Es gibt eine absurde Komponente im Leben des Schriftstellers oder der Schriftstellerin, die er besser nicht anspricht, weil er sonst seine Wirkung verliert, weil es nicht mehr lustig oder moralisch ist. Und das habe zumindest ich aus diesem Problem herausgelesen. Sprache und Natur, Sprache und Zivilisation, eine Sprache, die Gebilde wie Heimat, Sport, Fremdenverkehr, Fleiß, Tüchtigkeit zulässt, ist eigentlich immer noch offen und nicht zu betoniert. Es gibt Risse im Sozialkonformismus und damit aber auch in den Regeln der Gesellschaft. Ich habe Ihnen am Anfang das Zitat von Guy Debord, dem Begründer der Gesellschaft des Spektakels, vorgelesen: Wer auch immer die Sprache attackiert, attackiert die gesellschaftliche Ordnung. Sie stellt hier schon in den ersten Seiten die Frage nach dem Eigner der Stimme. Es sind unzählige Stimmen von Menschen, Pflanzen, und die tragen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit Themen vor, reißen sie an, spielerisch, aphorismenhaft. Am besten hat mir gefallen: Wer nicht will, der muss oft. Sie legt Puzzles, sie zerstört sie. Sie verwendet den unangemessenen Ausdruck, aber wirklich mit der Präzision, mit der ein Spitzenanwalt den angemessenen sucht. Sie streut kürzest Geschichten ein und sprengt die Kohärenz, aber anders als die Wiener Gruppe oder die Lautgedichte von Schwitters. Man kann das gelingt dir, drei Themen in zwei Sätzen anschneiden und auf einmal wird das komisch. Sie sehen schon, das Buch ist sehr schwer und es hat mir in seiner Schwerheit ganz gut gefallen. Ich sehe hier in meinen Notizen das Wort von der wunderbaren Dialektik dieser Autorin, die souverän ist, und die aber gleichzeitig, und wenn diese Beobachtung stimmt, dann bitte ich meine Seminarteilnehmer, sie sich zu notieren, sie spielt auf dem Klavier unseres Verstehenspotenzials. Ja? Und sie ignoriert das, dass wir ihr nicht folgen können, aber gleichzeitig gibt sie gelegentlich ihre Souveränität ab, zum Beispiel dort, wenn sie sich dem Regietheater unterordnet. Ab diesem Text gibt es in diesem Werk nicht mehr diese Ruhe, die trotz der grellen Handlung die Klavierspielerin und die Ausgesperrten gehabt haben. Es gibt keine Harmonie, keine Kommunikation, alles ist zertrümmert, individualisiert, es sind lauter letzte Menschen, eine ungeheure Kampfzone. Zur Natur. Das Unbehagen der Kultur ist bei Freud der durch Kultur unbefriedigte Rest des Triebes in uns. bei ihr ist Natur etwas Ekliges in diesem Buch, was uns noch immer quält. Natur verdaut, erfolgreich Kunst, Natur gewinnt. Oder Kunst, diese alte Gegnerin der Natur, frisch eingerüstet, frisch eingemistet und mit der Waffe der Unzerstörbarkeit versehen. Zentral ist die Frau, die Schreie etwa des naturhaften Kindbetts und vor allem hier in der Figur der Naturlyrikerin die ungestillte Begierde eines alten Körpers. Der Befehl zur Liebe, heißt es, da kommt von der Natur. Und jetzt kommt so ein nestorischer Sprung und sollte möglichst geschickt ausgeführt werden. Ja, ich habe gelacht, Entschuldigung. Wieder geht es um die gesellschaftliche Grenze des Triebes, nicht mehr die religiöse, auch nicht die des Standes, auch nicht die der Schönheit, des Sports, des Prestige. Einer will nicht, aber es gibt immer noch Gewalt, Konvention, Kauf, es gibt Täter und Opfer und das konstatiert keine Sympathie, das kommt erst später. Welbeck der, bei dem sich ähnliche Thematiken finden, ist ein Humanist und Moralist, bei dem ist alles schwarz, aber hier ist jeder voll von Berechnung. Und darüber, und das geschieht bei Welbeck nicht, lässt sich lustig parieren. Es gibt keinen Begriff von Gerechtigkeit und Schönheit, so wie es keine Utopie gibt, so wie es keine Frau, die ihr Frausein gelöst hat, aber es gibt immer den Gegenbegriff. Es gibt den Begriff der Korruption, es gibt den gewissen Begriff der Anmaßung. Das ist eine wichtige Sache, weil normalerweise, wenn ich einen Begriff habe, dann enthält dieser Begriff den Gegenbegriff. Ja, wenn ich den Begriff der Knechtschaft habe, Etienne de la Boetie über die Knechtschaft, sobald ich die Knechtschaft denken kann, beginne ich frei zu denken. Ja? Weil vorher ist sie mir nicht bewusst. Und das ist eine Prozedur, die auch bei Hegel eine wichtige Rolle spielt. Ja? Und das ist eine Prozedur, der spricht sie implizit die Bedeutung ab. Also, dass ich einen Begriff von weiblicher Unterdrückung habe, und das ist der große Gegensatz zum Feminismus, heißt nicht, dass ich, oder Zurücksetzung ist, das Wort ist besser, Zurücksetzung, heißt nicht, dass ich einen Begriff von weiblicher Befreiung habe, sondern, und jetzt kommt ihr großartiger Schlenker, das heißt, dass ich mich mit einer Materie beschäftige, die auch ihre komischen Seiten. Ja, weil das gelingt ihr immer wieder und selbst, da hat sie, wenn sie ihre Bilderbuch-Nazis, die gelegentlich bei ihr auftreten, reden lässt, dann haben die alle irgendetwas Komisches. Sicherlich ist sie eine Pessimistin, aber sie unterhält sich über ihren Pessimismus und sicher weiß sie, was Verdinglichung ist, aber sie sieht, und das möchte ich gleich als Vorspann sozusagen für Lust nehmen, ihre Sexualsprache wird immer untechnischer, infantiler, taktiler, clownesker, da geht es um den Mutterstahl und um den Mutterdampf und um den Liebesstahl. Das ist nicht mehr vulgär, obwohl es so klingt, sondern ein Versuch einer adäquaten Sprache. Ja, eine wichtige Figur, und ich denke, das sollte man deswegen sagen, weil da gibt es einen Schlüssel, ist diese Witwe Eichholzer. Das ist eine Naturlyrikerin und das ist die Witwe des größten österreichischen Philosophen und die begehrt sozusagen den Erich. Ich weiß es nicht, ob Ihnen der Name Dorothea Zehmann noch etwas sagt. Dorothea Zehmann ist ungefähr 1901 geboren, ist in den 90er Jahren gestorben, nachdem sie noch kurz vorher einen, glaube ich, libanesischen Zeitungsverkäufer geheiratet hat, damit der ihre Pension bekommt. Hat bei der Wiener Volksbildung gearbeitet, war Schriftstellerin, war in erster Ehe mit einem Maler verheiratet und hat in den 70er Jahren Aufsehen erregt, indem sie ihre Lebenserinnerungen veröffentlicht hat. Sie war die Geliebte nicht des größten österreichischen Philosophen, der Clara Schwul, sondern die des Heimiter von Boderer. Und sie hat über die sadomasochistischen Praktiken Boderers, der offensichtlich seinem René Stangeler in den Dämonen und in der Strudelhofstiege um einiges näher war, als wir das wussten. Also mit der Säule, auf der sich die oben gut ausgestatteten Weiblein zu stellen hatten und in einer schamhaften Geste vom Hermiter mit einer Samtpeitsche ausgepeitscht wurden. Und diese Memoiren haben, es waren zwei Bände, die bei Surkamp erschienen sind, damit hat sie viel Aufsehen erregt. Gemeinsam mit Doris Beyer haben die beiden sich zu Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft pornografischer Autorinnen Österreichs ernannt. Doris Beyer ist heute eine Dozentin oder Professorin an der Völkerkunde. Zehmann hat weitergeschrieben, die Liebhaberinnen, dieses letztes Buch Anfang der 90er Jahre, war eine wichtige Frau im Wiener Kulturleben, weil sie so eine Art Kleinsalon geführt hat, also auf der Westautobahn, wo man hingehen konnte und wo man Paprika-Händler mit Rahm bekommen hat und alle angesagten Leute sozusagen von Franz Schuh abwärts, die ansonsten nirgends hingehen, sind dort gesessen. Sie war aber eben auch das, ich denke, dass sie mir diese Indezenz verzeihen wird, weil sie so viel darüber geschrieben hat. Sie war eine sexuell sehr aktive Frau und das bis in ein sehr hohes Alter. Und in diesem Zusammenhang, in einer sehr komplexen Situation mit Elfriede Jelinek. Das heißt also, diese Konstellation mit der Jungmanagerin und mit der Witwe des größten österreichischen Philosophen, die hat auch etwas Besonderes und etwas Persönliches. Und da wird eine sehr klare und harte Grenze gezogen von einer damals etwa 40-jährigen Frau über eine damals so rund um die 70 seiende, aber eben mitmischende Frau, über das, was sich ziemt und über das, was dem Körper ansteht und Ähnliches. Der Holzfäller kennt wenig Gutes und bekommt kommt gewiss nichts Besseres als sie, denkt sie sich. Sie ist alt, dafür ist er jung, so gleicht es sich wieder aus. Die Beschreibung der Körperlichkeit dieser alten Frau, die den Erich begehrt und ihn auch schon ein paar Mal gekriegt hat, stellt sich ihnen nicht vor, aber sie ist einfach gnadenlos. Ja? Das heißt, hier wendet eben diese Autorin das an, wo sie uns im Neid erzählt, dass das der Maßstab der Männer ist. Keiner will was von einer Frau über 60 oder ab 60. Und vorher schon keiner will was von einer intellektuellen oder intelligenten Frau und Ähnliches. Eine alte Frau ist bekanntlich das schwächste Glied in der Kette Natur, dieser Ladenkette zu Billigstpreisen. Jeder kann darin seine Sauereien machen und auch noch Geld dafür verlangen. Also das Begehren der hässlichen alten Frau ist hier im Kontext lächerlich und unerfüllbar. Und sie lässt sie auch die Kellerstiege hinunterfallen. Sie paraphrasiert in dem Text übrigens Holzfällen von Thomas Mann, das ja auch in seiner Art Elemente eines Schlüsseltextes hat. Das ist etwas Persönliches verarbeitet. Nur hat sich in dem Fall niemand darum gekümmert, vielleicht hat es auch niemand verstanden oder vielleicht musste man der Konstellation über die beteiligten Personen sehr nahe sein, um das zu verstehen. Ein schöner Satz steht auf Seite 210. Was für eine Kluft zwischen ihnen und der Wahrheit. Und wie gut das Fernsehen es versteht, in diese Kluft hineinzufallen. Also noch einmal die Passagen über die Lyrikerinnen sind gnadenlos, sind unappetitlich, hängende, ledrige Beutel. Ja? Sind ganz politisch unkorrekt. Wir sind in der Zeit, in der die unwürdige Greisin von Bert Brecht verfilmt wurde. Ja, die Geschichte einer 70-Jährigen, die aussteigt und sozusagen ihre letzten Lebensjahre selbstbestimmt führen und Brecht, das Mann, sympathisiert damit. Wir sind in der Zeit des Filmes Harold und Maud. Kennt man den?
Ja.
Ja, die Jüngere.
Theater auch.
Das ist die Geschichte einer zauberischen 80-jährigen Frau in einem Wohnwagen, die einen spät pubertierenden, der nach heutigen Dings ein Grufti oder sonst etwas wäre, und soweit ich mich erinnern kann, wäre in der Eingangsszene den Jaguar, den ihm seine Mama geschenkt hat, im Swimmingpool versenkt, die den sozusagen erstens einmal wieder ins Lot bringt und zweitens einmal aber auch, und zwar in einer ganz zwanglosen Weise, in ihr Bett bringt. Das heißt, ich möchte diese zwei kulturellen Produkte als Gegenfolie, ja, zu der generellen Aussage, die dieses erzählende Ich immer wieder trifft, und zu dem, was hier in O Wildnis geschieht, einmal stellen. Stärker dem Ideengut des Feminismus verpflichtet ist Krankheit oder moderne Frauen. Hier geht es also um eine Vampirgeschichte. Das hat sie immer fasziniert, schon in der Anthologie von Peter Handke, Der gewöhnliche Schrecken, hat sie eine Vampirgeschichte verfasst. Und das Buch enthält explizit eine Widmung an den Bram Stoker, also den Verfasser des Dracula, an Sheridan Le Fanu. Den Verfasser von Camilla und am Baudrillard, also dem Denker der Simulation, und Roland Barthes. Und dazwischen wird noch angespielt auf Wuthering Heights von Emily Brontë, wobei das umgedreht wird. Die Emily ist hier eine Krankenschwester, Vampir und Autorin, und Heathcliff, ihr Mann, der von einer Frau, Catherine, besessen ist, verwandelt sich in den Zahnarzt Dr. Heathcliff. Ich möchte mich nicht genau auf das Stück einlassen, weil wir sind schon ein bisschen im Zeitdruck. Mir ist es wichtig, dass es hier eine Widmung gibt. Sheridan Le Fanu hat nämlich den ersten Gruselroman um einen weiblichen Vampir geschrieben. Und das ist in einer gewissen Weise, es gibt ja immer diese Suche in Emanzipationsbewegungen nach dem ersten Großen, nicht der erste große schwarze Philosoph, wer war das, sind alles wichtige Fragen. Und hier haben wir die erste Festschreibung der Figur des Vampirs, die doch so eine männliche Figur ist, mit dem penetrierenden Biss, ja, und mit den Verwandlungen der Frau, des weiblichen Körpers, nicht so wie es die magische Kraft der Frau ist, dass sie Kinder gebiert, es ist die magische Kraft des Mannes, dass er sozusagen mit einem Stoß den weiblichen Körper verändert und ihn zum Anschwingen bringt und ähnliches. Also rund um den Vampir spielt sich sehr viel ab, was in Analogie steht zu natürlichen zivilisatorischen Prozessen und was in den Gender Roles männlich konnotiert ist. Und damit, dass der Sheridan Le Fanu sozusagen den ersten weiblichen Vampir kreiert hat, ja, damit haben wir in dieser Geschichte der Frau, wo es ja die Nora gibt, ja, die ihren Mann verlässt, aber es kommt leider nichts dabei raus. Hier scheint es um ein neues, siegreiches und weibliches Begehren zu gehen. Der Heathcliff sagt zu seiner Frau, sagt zu ihr, sie sei seine Verlobte. Dort, wo du nicht bist, allerdings, dort ist das Glück, sagt sie. Und sie ist einfach eine Vampirin, die ihn nur deswegen genommen hat, weil er in seinem Kühlschrank Blutkonserven hat, und die trinkt sie ihm aus. Und dann kommt ein zweites Paar, Benno Hundekoffer, der Steuerberater, und dessen Frau Carmilla. Die hat 5 Kinder und ist hochschwanger und bewundert ihren eitlen Tropfen Gatten, der nichts von ihr hält, nur sagt, du bist so leicht rekonstruierbar, indem er sie schwängert. Ich staune immer, an dir ist nichts, aber aus dir wird vieles. Das ist eine wirklich hübsche, witzige Form der männlichen Verachtung des Weiblichen, die sich hier eine Frau ersonnen hat. Und, ja, für ihn ist sie eine Dienstleisterin, sie sagt auch, ich liefere Ware, bedankt sich dafür, dass er ihr 6 Kinder in die Röhre geschoben hat, er hat die Macht, aber sie stirbt bei der Entbindung und jetzt beginnt eben die Subversion durch den Biss, durch die Emily, die sagt, ich bin leider lesbisch, ich bin anders, ich gebäre nicht, ich begehre dich. Ganz eine hübsche Verschränkung. Und von jetzt an beginnt mit den beiden tunden Männern eine Burleske, wie wir sie eigentlich aus der Raststätte kennen, die ich gar nicht erzählen möchte. Die Mutter beginnt ihre Kinder zu beißen. Der Heathcliff-Parodie männlicher Sachlichkeit meint nur, die Sache ist ungesund und etwa, dass du Vampir bist, Emily, stört mich überhaupt nicht, solange du nur das Haus nicht vernachlässigst. Also, solange die Noras die Bequemlichkeiten des Mannes nicht verletzen, dann passiert alles. Die beiden Frauen, die mittlerweile beide Vampire sind, ziehen zusammen, legen ihre Erzherge nebeneinander. Wir verspotten die Schöpfung und treten aus Menstruation und Mutterschaft, töten alle Kinder, legen sie in die Tiefkühltruhe. Es war ungefähr die Zeit, wo Simone de Beauvoir, die alles öffentlich getan hat, ich kann mich an die Schlagzeile noch erinnern, verkündet hat, ich bin nicht mehr verfügbar. Also sie sind nicht mehr verfügbar, die Emily dichtet nur mehr, aber wie bei Bram Stoker jagen der Arzt und der Geschäftsmann die Vampire. Die Camilla, jetzt wo sie Vampir geworden ist, wo sie nicht mehr die gehorsame Frau ist, hat sie genau dem Grundsatz folgend, den Jelinek in ihrem Bachmann-Text verkündet hat, dass nämlich die Souveränität die Männer abtörnt, ihre Anziehungskraft auf ihren Mann Benno Hündekoffer verloren. Sie ist obszön, sagt er, grausam, wütet nichts als Vergnügen in ihrem Körper. Mein Blick wird von ihrer Leere eingesogen. Mein Geschlecht streikt, sie verführt mich nicht mehr. Und dann meint er, dass das Blutsaugen und die Wissenschaft und überhaupt alles seine Frau nur vermännlicht hätte. Der Vampir ist geistig dennoch ein Kind, aber die Nachbarn sollen nichts merken. Immer wieder versuchen kleine Männer Bekehrungsversuche, die sehr komisch sind. Folgt eurer Natur, putzt, so putzt doch. Und wenn sie nicht folgen, dann gibt es Beschimpfungen, wie ihr seid eine einzige Geschichte der Krankheit. Und dann erfolgt aber eine wichtige Einsicht, die ich nicht überbewerten möchte, was ihren Stellenwert im Werk der Jelinek betrifft. Weil wir sind so im Unernsten, im Burlesken, wie ich sage. Ja. Nämlich die beiden Männer stellen auf einmal fest, dass die Frauen die Stärkeren sind. Ihr seid in Wirklichkeit die Stärkeren. Und dann kommt endlich die Situation, auf die wir schon die ganze Zeit warten, dass nämlich die Frauen die Männer beißen. Das heißt, dass sich das umdreht, dass ihnen damit aber auch dieses ewige Leben zukommt. Und diese Sache scheitert. Und woran scheitert sie? Die Männer sind absolut blutlos. Da kommt überhaupt nichts raus. Ja? Also das sind Körper, die können schlagen, die können ejakulieren, aber sie sind blutleer. Gut. Es entsteht Endzeitstimmung, Finale im Geschlechterkampf, die bewaffneten Männer jagen die Frauen unter dem Motto, ich mache jetzt Bilanz, die Frau hat keinen Zweck mehr, aber die Frauen retten sich, wie gesagt, wir sind in einer Burleske, auf den Ort des absoluten Tabus, auf jenen Ort, der geschützt ist wie die Kirche als Asylort im Mittelalter, auf jenen Ort, wo kein Mann je Zutritt hat, nämlich auf die Damentoilette, und treten damit aus der Gesellschaft der Verdinglichung aus. Wir sterben nicht, wir streben nicht, wir kaufen nichts. Sie werden eine Einheit, endlich schließt sich also dieses Getrenntsein. Ich habe halt schon einmal über den platonischen Mythos des Kugelmenschen gesprochen, nicht? Also einstmals haben wir in diesem poetischen Mythos eine Einheit und sind zerrissen worden, und seither streben wir immer wieder zusammen. Hier ist es nicht ein heterosexuelles, sondern ein homosexuelles Paar. Ich möchte jetzt bitte wieder saugen. Ich möchte nicht, dass an mir gesaugt wird, sagt die eine. Aber leider gewinnen am Ende nicht die Good Girls, sondern die Bad Guys, weil die Männer saugen diesem Doppelwesen das Blut aus. Das heißt, wenn der platonische Kugelmensch endlich wieder zusammenkommt, wenn er den jahrhundertelangen Irrtum, dass er in der heterosexuellen Form zusammenkommt, in der Form des Kreuzes, in der Form des die Frau durchbohrenden Mannes und stattdessen in der weiblichen Form, in der saugenden Form, und ich sage Ihnen gleich, das ist eine Metaphorik, die ist aus dem Untergrund der feministischen Bewegung durchaus selbstverständlich. Ja, also wenn ich in mein Archiv stöber, dann finde ich sicherlich noch ein oder zwei so Zeitungen. Selbst im Neuen Forum hat sich Ähnliches etwas abgeschwächt artikuliert. Selbst wenn also der Kugelmensch sich in der lesbischen Form wieder zusammenfindet, wird dieses Unbehagen des Restes, es wird immer ein Teil der Kugel wird aggressiv, weil er das nicht hat, was der andere hat. Ja, also das ist etwa auf einer plakativen Ebene diese Frontstellung freudscher Penisneid versus feministische Psychoanalyse Gebärneid der Männer. Das ist das, was den Geschlechterkampf antreibt, das Defizitgefühl der einen Seite der Kugel. Selbst wenn die Kugel sich versöhnt, dann bleiben immer noch Reste, nämlich die männlichen Reste, und die saugen der Kugel das Blut aus, und das Spiel wird weitergehen. Das ist das Wichtige. Also das Spiel ist sozusagen ein unendliches Spiel. Das Stück war als Theaterstück kein großer Erfolg, obwohl es einfach hinreißende Bilder gibt. Also diese, wenn Sie es irgendwann einmal, wenn Sie eine Schüssel haben, auf ZDF Theater kriegen, da ist es so ungefähr einmal im Jahr, die spielen das einfach so runter, wie die beiden Vampire im Doppelbett liegen. Das ist sehr lustig. Der Heiner Müller hat gemeint, im bestehenden Theater würde es schwer fallen, die Stücke von Jelinek einzutheatern, und Jelinek hat das erste Mal gesagt, ich will das eigentlich nicht, ich will seicht sein. Und wenn das gesagt wird, dann müssen wir das auch zur Kenntnis nehmen. Ja? Und wir müssen uns überlegen, was bedeutet seicht für diese Autorin. Das ist also eine Absage an die angemaßte Tiefe und eine Absage an das Dramatische und eine Absage an den Hollywood-Blick und Ähnliches. Das ist sicherlich etwas Nachvollziehbares, weil einfach die modernen, vor allem die filmischen und die Fernsehtechniken, dem, was Tiefe bedeutet hat, seine Bedeutung genommen haben. Ja? Also jede x-beliebige Werbung bekommt heute eine blickhafte Schwere zusammen, wie wir sie aus den großen Hollywood-Liebesfilmen der 30er Jahre kennen. André Heller hat es in seiner besten Zeit meisterhaft verstanden, Sprachgebilde neoromantischer oder neoexpressionistischer Art zu Werbezwecken zu produzieren. Das heißt, das Tiefe ist einfach heruntergekommen. Ja? Das Tiefe existiert nicht mehr. Die Computermontage hat das verstärkt, die hat alles einfach zugänglich gemacht. Sie sollten sich einmal irgendeine der zahlreichen Dokumentationen über die Produktion von emotionell tiefgehenden populären Songs, etwa bei Joan Armatrading oder bei Nina Simone, was da alles mit Schnitt erreicht wird. Das heißt, Tiefe ist eine industrielle Kategorie geworden und damit wird die Kategorie des Seichten wieder interessant. Ja? Weil damit ist das Seichte, so absurd es klingt, noch nicht industriell ausgewalzt, während das Tiefe ist industriell ausgewalzt. Und möglicherweise hat dieser Gedanke Sie geleitet bei Ihrer Arbeit an Ihrem Roman Lust, der 89 mit einer Startauflage von 90.000 Stück erschienen ist. Also lassen Sie sich das nicht beim ZVAB als Erstausgabe um 50 Euro anhängen, Sie kriegen es auch um 7 Euro, weil es sind 90.000 Stück erschienen. Sie hat 1986 in einem Interview, woran sie denn arbeite, erklärt, sie schreibe an einer langen Prosa zum Thema Begierde. Die Ausgangsüberlegung zu diesem Thema ist die Unmöglichkeit, männliche und weibliche Begierde in Übereinstimmung zu bringen. Vielleicht werde das Buch, und jetzt fällt der furchtbare Ausdruck, der wie ein Kaugummi an ihrem Schuh klebt, ein weiblicher Porno, eine Art Gegenentwurf zu Bataille's Geschichte des Auges, also weibliche Sexualität von einer Frau gesehen. 1986 erscheint ein kurzer Text, Begierde und Fahrerlaubnis, Begierde und Zeichen Fahrerlaubnis, Klammer eine Pornografie. Da stachelt wieder mal eine ältere Frau einen jungen Mann zum Sex auf, aber sie ist Subjekt. In Lust ist die Frau einen absoluten Objektstatus, sie ist das Verfügbare, die Bedürfnisbefriedigungsmaschine des männlichen Triebes, das kennen wir schon, etwa aus den Liebhaberinnen. Dafür gibt es in der Regel soziale Belohnung. So geschieht es auch hier. Sie hat Lust als die, ich zitiere, Katastrophe ihres Lebens bezeichnet. Das bitte ich alle, die das Wort von Porno ernst genommen haben, sich zu merken. Niemand hätte den Text so gelesen, wie er von ihr gedacht worden sei. Der Text, hat sie damals gesagt, 89, ist in seiner sprachlichen Dichte das Äußerste, was ich kann. Und dann wurde er in die Vordergründigkeit hineingerissen. Ich wollte eine weibliche Sprache für das Obszöne finden. Aber im Schreiben hat der Text mich zerstört, als Subjekt und in meinem Anspruch, Pornografie zu schreiben. Ich habe erkannt, dass eine Frau diesen Anspruch nicht einlösen kann, zumindest nicht, jetzt kommt so ein marxistischer Satz, bei derzeitigen Zustand der Gesellschaft. So, wenn ich das jetzt durchgehe, der Text ist in seiner sprachlichen Dichte das Äußerste, was ich kann. Der Text hat manchmal eine wirkliche Mickey-Maus-Sprache. Das ist eine interessante Bemerkung, auf die will ich Sie nur hinweisen. dann ein zentraler Satz für jede Annäherung an Jelinek. Doch dann wurde er in die Vordergründigkeit hineingerissen. Das sagt uns sozusagen als Leser, bleibt es nicht kleben an der Vordergründigkeit, bleibt es nicht kleben an der Kulisse, ja? Bleibt es nicht kleben an diesen Plots, die ich da entwickle. Ich wollte imperfekt eine weibliche Sprache für das Obszöne finden, die hat sie nicht gefunden, sage ich jetzt dazwischen. Sie hat einen Grund, im Schreiben hat der Text mich zerstört. Wie zerstört einen ein Text oder was ist das an einem, der schreibt oder an einer, was der Text zerstört? Vielleicht erlebt man den Text aggressiv. Es ist auch ein Feld, worüber man nachdenken soll. Als Subjekt und in meinem Anspruch, Pornografie zu schreiben. Vorsichtig formuliert, fragen wir uns einmal, stimmt das? Gibt's keine weibliche Pornografie? Angesichts der Kürze des kulturellen Gedächtnisses schreibe ich eine der Heldinnen der damaligen Frauen auf, Anais Nin. Kennen Sie die?
Ja.
20-bändiges Tagebuch geschrieben, das sie immer wieder überarbeitet hat, möglicherweise gar nicht so wirklich bestimmt hat. Eine recht souveräne Frau, die an der Westküste mit einem Bodybuilder verheiratet oder gelebt hat und an der Ostküste mit einem Schriftsteller, je nach Wetter, also Winter in Miami, und die in den 20er Jahren aus einer Ehe ausbrechend eine intensive Dreiecksbeziehung mit der damaligen Frau von Henry Miller, June, hatte. Henry, June und ich, 3 € im Kistel. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Pornografie war damals noch verboten. Henry Miller ist mit seinen Romanen gescheitert und hatte da einen Sammler, und der hat ihn für selbstverfasste Pornos pro Seite bezahlt, und zwar ganz gut. Und dem Henry, der ja eben auch Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks sind ja keine pornografischen Bücher, auch wenn es sehr direkte sexuelle Szenen sind, der war auch nicht so wirklich begeistert. Und hat daher alle Bekannten ersucht, sie sollen bitte mitschreiben. Und wir haben das seit etwa 20 Jahren, ist bei Rowohlt erschienen, unter Henry Millers Namen, Opus Pistorum. Und die Anais Nin hat dabei mitgeschrieben. Ja? Das heißt, wollen wir einmal klarstellen, es gibt eine weibliche Biografie. Es gibt nicht nur diese zart-weibliche Sexualität, die Anais Nin im Delta der Venus oder in anderen Romanen beschreibt, sondern es gibt auch diese durchaus harte Vergewaltigungsschlag, Analverkehr, Pornografie, Kinder, Pädophilie, wie wir sie im Opus Pistorum haben. Dann haben wir, das ist ein wenig später, vielleicht noch als quasi pornografische Autobiografie von Catherine Millet. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das sexuelle Leben der Catherine M. Ja? Ich weiß nicht, es hängt von unserer gemeinsamen Definition von Pornografie ab. Das Buch ist vor ungefähr 7 Jahren erschienen. Die Herausgeberin ist, also die Autorin ist Herausgeberin einer französischen intellektuellen Zeitschrift und beschreibt sich sozusagen als einen weiblichen Casanova, der sich durch das Pariser Kulturleben durchschläft. Die Frage also, ist Pornografie etwas Zerstörendes, ist nicht so klar. Ihr öffentliches Auftreten, ich erinnere ein bisschen an die Landrätin Pauli, sie hat in einer Suite im Sacher posiert. Ein Foto war mit Seil an einem Bettpfosten gefesselt. Das Foto hat sie dann zurückgezogen, was die Sache wahrscheinlich noch schlimmer gemacht hat, und im Lederkostüm, nicht in Latex. In den Landrätin Pauli hat sie sich auch noch fotografieren lassen. Dennoch, der Ärger war groß. Ein Mann hat ihr ein dickes Buch, ein Exemplar geschickt, in dem jede Zeile durchgestrichen war. Eine ungeheure Zuwendung für dieses Buch. Die Kritiken waren extrem schlecht. Man hat es Kitsch genannt. Ungeheure Männerfantasien haben sich an die Autorin geheftet. Maxim Piller, den kennen Sie aber eh, nennt sie die Feministin der Nation, welch ein ungeheures Missverständnis, und fragt, ob sie etwa lesbisch sei. Das ist eine schöne Fähigkeit, die Thomas Bernhard auch hatte, sozusagen durch einen Skandal die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Sie selbst hat sich in einem Interview hat von Selbsthass gesprochen und hat gemeint, man hätte ihre Ironie nicht verstanden. Deutsche Kritiker Walter Mosebach hat sie den dümmsten Menschen der westlichen Hemisphäre genannt und sie hat kühl geantwortet, dass Intelligenz wirklich nicht ihre Stärke sei. Vor allem deutsche Leser haben da immer das 1:1-Problem, ja, mit unserer österreichischen Übertreibungskunst. Es gibt eine Konstante zu dem Michael, es ist eine Auseinandersetzung mit der Populärkultur, und zwar in dem Fall mit der Pornografie. Allerdings müssen Sie da aufpassen, weil schon damals war Pornografie mehr als in diesem Jelinek-Text hervorgekommen ist. Das Buch von Camille Paglia, Die Masken der Sexualität, das Pornografie die Zelebrationsform eines heidnischen Kultus sei, der in unserer Dekadenz heimisch geworden ist, ist 1993 erschienen. In gewisser Weise eine Gegenposition zu Andrea Dworkin, Against Form. Es gab damals schon eine, eben wie das die Paglia gemeint hat, eine mythologische Pornografie. Wenn ein wunderschöner schwarzer Hengst sein erregiertes Glied in eine Frau steckt, dann erinnert einen das ungeheuer an antike Kunst. Ja? Also da ist wirklich, da ist sozusagen der Appell, natürlich ist es sexualisiert durch die nackte Frau, durch die Öffnung ihres Leibes und ähnliches. Aber es ist doch in unserem kulturellen Gedächtnis stärker die Erinnerung an das, was wir in ägyptischen Pyramiden gesehen haben oder ähnliches. Es gibt, ohne es zu wollen, künstlerische Pornos, Ich habe im Seminar rekurriert auf das Masturbationsvideo einer eingerauchten Hochschwangeren und habe mich sehr bestätigt gefühlt durch einen Artikel in einer populäreren Zeitschrift, wo Pornografieforscher festgestellt haben, dass es sozusagen zwei Arten von Pornos gibt, nämlich die, die das Gesicht fokussieren und die, in denen das Gesicht nicht zu sehen ist. Ja? Und diese Forschungsrichtung hat sich, es gibt es im Netz, ist aber kostenpflichtig, das heißt ecstasy.org.com, da stellen, wie in YouTube, stellen Menschen ihre Gesichter im Moment des Orgasmus hin und der Chatroom diskutiert die These, dass es sozusagen im Gesicht sich abspielt. Es gibt übrigens parallel zu YouTube gibt es youporn.com, wo die Leute einfach, das sind im Schnitt 70 Leute, das, was sie letzte Nacht gemacht haben, ins Netz stellen. Ja? Und die kriegen Bewertungen wie bei eBay. Und die Zahl, also Sie können sich das anschauen, wenn Sie einen unlimitierten Download haben, sonst ist es ein bisschen teuer, es ist kostenfrei. Es muss Ihnen nur so ein spezieller, es geht mit ein paar Griffen. Also ich sage Ihnen das deswegen, weil es die Tendenz gibt, auch in Artikeln, das mit heutiger Pornografie in Bezug zu setzen. Während es, und das möchte ich jetzt da fokussieren, es mir, meine These ist, es geht hier um Beate Use-Filme. Ja? Also es geht um dieses Home-Video, wo die neckische Hausfrau in der Schürze, schon hinten alles frei, dasteht und die Gurke hobelt und durch das Gartenfenster sehen sie den Mann im Porsche vorfahren und er steigt den Sackerl raus, wo schon die Baguette herausragt, ja, und kommt bei der Gartenküchentür rein, dass er sich die Hose auszieht, sehen wir nicht, und dann geht es gleich mal los. Ja. Also es geht um diese, es geht um Populärkultur, das ist mir wichtig, ja, und es geht um diese reinen Remmel-Videos aus dem Haus der Beate Use. Es geht also nicht um diese Pornos, wie heißt die beim Opernball war? Ja, es geht nicht um solche Sachen. Da sind mittlerweile 20 Jahre Versprechen. Ja? Die Plotgeschichte gehört zum Baukasten des Jelinek-Werkes, da ist in einer Gegend, die wir kennen, eine Frau, die einem Mann gehört, der Fabriksbesitzer ist, da ist die innerfamiliäre Herrschaft, da ist der Fluchtversuch wieder zu einem Mann. Also hier gehört Nora ihrem Mann sexuell, der ist ein Nachfolger des Konsuls, ein Alpha-Tier, eine dieser unbegründbaren männlichen Machtfiguren, ohne schwache Stelle. Ja? Das finde ich ganz interessant an diesen Jelinekschen Männern, weil das ist ein Abweichen davon, was ansonsten in Literatur interessant ist. Also wenn Sie je gelesen haben, die Comédie Humaine von Balzac, ja? Dort sind ja auch so männliche Alpha-Tiere, Spekulanten, Verbrecher, junge Männer aus der Provinz, die in der Hauptstadt kommerziellen Erfolg haben wollen. Und die haben alle immer eine Schwachstelle und sind mit sehr viel Empathie geschildert. Während bei der Jelinek sind das ganz glatte, Figuren. Ja? Und dieser Mann, dieser Herr Mann, ist Direktor einer Papierfabrik. Da gibt es wieder eine Korrespondenz mit Thomas Bernhard, für den ist das ja ein zentraler Ort. Und früher, das ist der simple Plot, ist er ins Bordell gegangen und jetzt ist aber AIDS angesagt und irgendwie mit Kondomen, die kommen nicht vor in dem Text und daher eilt er 2 bis 3 Mal täglich in Arbeitspausen nach Hause, um sich an seiner Frau zu vergnügen. Da gibt es also viele Hierarchien, die des Geschlechts, der Schönheit, sie ist natürlich schön, des Marktwertes, des Gelds, der Tüchtigkeit. Die Hierarchien sind einerseits naturhaft und andererseits sind sie eben kränkend. Ja, also ich lese Ihnen ein paar Zitate vor. Dem Direktor genügte seine Frau nicht, aber jetzt, also eben durch AIDS, ist er ein Mensch mit Öffentlichkeitsrecht auf diesen Kleinwagen angewiesen. Oder seine Gier ist aufrichtig, sie passt zu ihm. Der Mann möchte jetzt mit seiner himmlischen Frau allein sein. Zuerst will er sie sich vornehmen, dafür hat er 2 Termine abgesagt. Die Frau öffnet den Mund, um ihm abzusagen. Das hat einen Vergewaltigungscharakter natürlich, wie der sich im Mantel auf sie stürzt. Sie nimmt übrigens heimlich die Pille. Es geht also um eine Entwertung der Frau und eine Selbstbestätigung des Mannes. Das geht auch auf den Sohn über, der einfach seine Rolle genießt, der es genießt, den Dorfkindern überlegen zu sein. Das ist ein ziemlich soziobiologisches Weltbild, das hier persifliert wird. Für mich hat dieser Mann fast etwas Unschuldiges. Also der ist Natur zur Potenz, kann man jetzt nicht sagen. Und der bringt sich ein, da kann man Ansätze einer Gesellschaftstheorie sehen, eben in den Kapitalismus, also in die Art, wie er ehelich agiert und die Art, wie er geschäftlich agiert mit seinen Arbeiterinnen und mit dem Werkschor und allem, das hängt miteinander zusammen. Beim 2. Beischlaf einer analen quasi Vergewaltigung wehrt sie sich, dennoch werden noch viele Folgen. Im 1. Teil, sie ist also sein Haustier. Das limitiert schon wiederum den Anspruch der Pornografie, denn selbst in diesen, also die Vergewaltigungspornos mit ihrer Extremform, die Snuff-Pornos, wo also überhaupt eine Frau zerstückelt wird, wo kein Mensch weiß, wo es sie wirklich gibt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Filme mit Leichen und es gibt welche aus Südamerika und die Donna Leon lässt so ein Snuff-Video aus dem bosnischen Bürgerkrieg in ihr Venedig kommen. Also es ist mehr ein literarischer sozusagen Topos. Ich sage das, wie Sie merken, kenne ich mich aus, weil ich mit einem amerikanischen Pornografieforscher befreundet bin und mich per Mail austausche. Und der meint, er hat eigentlich noch kein echtes Snuff-Video gesehen. Aber es geschieht alles, was in einem Porno geschieht, alle Prozeduren. Ja? Sicher ist das, also was für mich das Gemeinsame zur Pornografie ist, sind diese unentwegt potenten Männer. ja, die also wirklich gerade in einem Porno sozusagen zusammengeschnitten von mehreren Stunden stehen immer drei bereit. Ja. Und es ist eine wahre Endlosschleife und ich erinnere daran, dass sie die Erika ja eine Peep-Show hat besuchen lassen, wo man sich ja auch solche Filme anschauen kann. Wichtiger ist mir eigentlich in dem Fall ihre Sprache, eine sehr gegenstandsbezogene, sportliche Sprache, eine rurale Sprache, aber ganz im Hochdeutsch, also nicht wie im Burgtheater in einem künstlichen Dialekt, sehr pragmatisch, sachlich, viel mit Vergleichen arbeitend, also zum Beispiel die kleine Pilotenkanzel bei Analverkehr, die ein bisschen kindlich komisch sind. Manchmal ist es auch wieder wie die Sprache des Thomas Bernhard, eine von Amtsdeutsch inspirierte Kunstsprache. Manchmal ist es meiner Meinung nach einfach die Sprache der Kochbücher. Man nehme. Oder der Haushaltsführung oder der Gebrauchsanweisung von Maschinen zu der Zeit, wo die Gebrauchsanweisung nicht bestanden hat, aus nehmen zwei Schrauben im Kreuzwinkel, viermal drehen. Ja, ich sitze gerade mit einem Zimmerbrunnen, mit einem japanischen. Und ein Freund hat mir die holländische Gebrauchsanweisung übersetzt. Also, es ist ja sehr die kalte Funktionalität dieses Geschlechtsverkehrs, die hier zur Sprache kommt. Wenn Sie Ernest Bornemanns Buch über den obszönen Wortschatz der Deutschen kennen. Ich denke, dass sie in diesem Buch geblättert hat. Ja. Sie nennt das, die Sprache selbst will jetzt sprechen gehen. Oder der Mann sieht sich als schöner Wilder, der in der Fleischbank seiner Frau einkaufen geht. Der Vater wirft sich auf die Sparbüchse der Mutter, wo ihre Heimlichkeiten sich aufhalten, um von ihm verborgen zu werden. Das Kind weiß alles. Das ist eine eigenartige narrative Konstellation. Der ist 3 Jahre alt, meiner Meinung nach, und besitzt aber gleichzeitig schon 29 schweinische Bilder. In jedem Fall, der Mann zahlt, da sind wir noch in den Liebhaberinnen, mit schönen Gewändern, mit Möbeln, mit sozialem Ansehen. Er regiert sie, sie regeneriert ihn, doch sie pflückt nur die gütige Frucht Geld vom Baum des Mannes. Das heißt, es ist eine sexuelle Diktatur und da sind wir wieder bei Welbeck. Welbeck meint ja, kennen Sie den? Mhm. Möglichkeit der Insel und so. Und der spielt eben in diesem Swingerclub in Lille und bei Welbeck ist das ein Zeichen der Hierarchie, wer wie viele welche Beischlafmöglichkeiten hat. Also die Welbeck'sche Konsumgesellschaft bemisst sich nicht mehr an den PS oder ich weiß es nicht, an dem Lacoste-Leiberl oder irgendwas, sondern sie bemisst sich an der Möglichkeit zu Sex mit vielen Partnern und das hat dieser Direktor. Und aus dieser Geschichte will sie ausbrechen, Und das werde ich Ihnen nächstes Mal erzählen. Gibt es noch Fragen?
Bitte, gib mir das auf. Vielleicht. Ich zeige es Ihnen.
Lustig, was? Fragen, Kommentare?